Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast heute ein Gespräch geführt mit einem bayerischen Autor, Stefan Beetz. Der ist der Autor von Kaiserschmarrn-Drama. Das ist ja ein Film, der eigentlich in den letzten Jahren schon in die Kinos kommen sollte, dann aus bekannten Gründen verschoben worden ist und jetzt im Sommer angelaufen ist, wieder sehr erfolgreich angelaufen, im Rahmen des Möglichen sehr erfolgreich angelaufen ist. Das ist ja eine ganze Reihe von Rita Falk, sind die Romane, und Stefan Beetz hat nun Kaiserschmarrn-Drama geschrieben, eine ganze Reihe. Das hat mit Dampfnudelblues begonnen, Leberkäse, Junkie, Sauerkraut, Koma, Grießnockerl-Affäre, und das sind alles die Filme, die da schon in dieser Reihe gelaufen sind. Wie gesagt, südlich des Weißwurst-Äquators sehr erfolgreich. Wir hier im Norden, im kalten Norden, haben davon ja nicht ganz so viel mitgekriegt. Das war aber für uns auch mal der Anlass zu gucken, wie ist es, so eine erfolgreiche Reihe zu schreiben, und was bedeutet es natürlich, sehr lokal zu schreiben oder auch trotzdem fürs Kino zu schreiben, was ja mehr oder weniger eine gute Möglichkeit ist, weil man dann seine Zielgruppe sehr gut einordnen kann. Also diesmal war es Kaiserschmarrn-Drama, der verfilmt worden ist. Du hast dich mit dem Autor unterhalten. Wie war das? Hat das Gespräch auf Bayerisch stattgefunden?
Ja, er hat schon so einen gemütlichen Akzent, würde ich das mal nennen. Aber man kann das alles verstehen, auch ohne Untertitel. Ja, Stefan Beetz kommt tatsächlich aus der Gegend, wo eben diese Filme alle angesiedelt sind. Grob gesagt, er kommt aus Landshut. Und er hat sich beruflich zunächst mal etwas solideren Dingen gewidmet, nämlich er hat auf Lehramt studiert, Metalltechnik und Sozialkunde. Aber das hat er nicht allzu lange gemacht, sondern hat sich dann eben seiner Leidenschaft gewidmet, und das war der Film. Er hat als Schauspieler gearbeitet und er tut es wohl auch bis heute, denke ich. Zum Beispiel ist er in Filmen von Markus H. Rosenmüller zu sehen, Schwere Jungs. Und Beste Zeit, das sind Filme von Rosenmüller, wo er vor der Kamera erscheint. Er ist auch im Münchner Tatort als Assistent von Battitsch und Leitmeier aufgetaucht, vor der Kamera. Und er hat sich dem Schreiben gewidmet. Er war Stipendiat der Drehbuchwerkstatt in München. Und sein Debütfilm, den er dort realisiert hat, hat es sofort auch in die Kinoauswertung immerhin geschafft. Der hat den Titel Grenzverkehr. Aber der größte Teil seines Schaffens als Autor ist eben mit diesen Eberhofer-Krimis verbunden. Du hast es ja schon erwähnt, das sind Krimis, wo es zwar immer einen Mordfall gibt und der wird auch im Laufe des Filmes dann irgendwann aufgelöst, aber das steht gar nicht so richtig im Mittelpunkt, sondern das Wichtigste ist das Privatleben dieses Polizisten Franz Eberhofer, die Familienkonflikte, die Konflikte mit seiner Geliebten, mit seiner Freundin und die Konflikte, die sich da im Dorf ringsherum ergeben, darum dreht sich das eigentlich alles in dieser launigen Weise. Aber das wird er gleich alles selber erzählen, denn darüber haben wir natürlich auch gesprochen, wie so ein Format funktioniert und wie dieser Humor funktioniert.
Mhm. Ja, Mai, da denke ich, da hören wir einfach mal rein.
Stefan, du bist ja jetzt schon ein alter Hase in den Krimis, in den bayerischen Regionalkrimis, den Herrn Eberhofer. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Wie bist du an Bord von dem Projekt gekommen? Was war da vor dir da und was hast du übernommen?
Also zum ersten Mal Kontakt mit dem Projekt hatte ich bei Dampfnudelblues, weil ich da die Anfrage für eine Tagesrolle zum Schauspielern hatte. Und bin dann eben eines Nachts in Frontenhausen, glaube ich, auf dem Bahnhof, auf dem Gleis gesessen und habe als Zugführer mein Schicksal bedauert, weil mir ein Mensch auf die Gleise geraten ist. Also das war so der Erstkontakt. Und dann hat mich die Kerstin Schmidbauer für den dritten Film gefragt, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, das Drehbuch zu schreiben oder mitzuschreiben. Genau, und dann bin ich quasi mit dem dritten Film als Autor an die Sache geraten und nicht mehr losgekommen.
Kannst du kurz sagen, was damals dein Stand als Autor war, was du davor gemacht hattest, sodass Kerstin Schmidbauer da auf dich zugekommen ist?
Ich habe sie nie gefragt, woran es lag. Ich habe unmittelbar davor, glaube ich, für München 7 einige Folgen geschrieben gehabt. Mein allererster Film, den ich geschrieben habe und auch selber inszeniert habe, der Grenzverkehr, der spielt natürlich in Niederbayern, weil es da um drei niederbayerische Jungs ging, die mit dem Mofa nach Tschechien ins Puff fahren. Das heißt, dieses Umfeld ist schon irgendwie mein Heimspiel. Und wir haben damals auch viel in Frontenhausen gedreht, was jetzt ja auch der Drehort für Niederkaltenkirchen in den Eberhofer Filmen ist. Ja, da kam einiges zusammen. So, würde ich jetzt mal so sagen. Das denke ich, waren so die unmittelbarsten Dinge. Mhm. Aber müsste man die Kerstin fragen, was?
Kannst du kurz erklären, um was es geht bei dieser Krimi-Reihe um Franz Eberhofer? Für Leute hier in Norddeutschland ist es, glaube ich, nicht ganz so populär, das Programm, wie bei euch. Wie kann man dieses ist ja was ein sehr besonderes Format. Wie würdest du es erklären?
Wie erklärt man den Eberhofer? Franz Eberhofer ist Polizist in einem kleinen niederbayerischen Ort. Er stolpert pro Film über eine Leiche und ermittelt diesen Fall auch zusammen mit seinem alten Freund Rudi, der früher mit ihm bei der Polizei war nach einem unglücklichen Zwischenfall, aber mittlerweile entlassen worden ist und als Privatdetektiv sich durchschlägt. Es geht letztendlich aber in diesen Filmen nie wirklich um den Krimi. Der hält das Ganze zusammen und man kommt in irgendwelche seltsamen Milieus und Umgebungen. Und das ist auch das, was uns interessiert. Und eigentlich, glaube ich, das Herz des Ganzen ist aber die Familiengeschichte von dem Typen. Also seine Beziehung, die am Anfang immer so on-off ist. Mittlerweile hat er ein Kind mit seiner Freundin, die mit ihm jetzt eigentlich gerne Haus bauen würde und er das aber eigentlich alles nicht will. Es ist so eine sehr schleichende, sehr langsame Annäherung seinerseits an ein bürgerliches Leben, das er nicht haben will, das aber immer langsam näher kommt. Und dann gibt's noch, er wohnt auf einem Bauernhof zusammen mit seiner Oma und seinem Papa, seine Mama ist schon länger verstorben, bei seiner Geburt ist es schon passiert. Und mittlerweile wohnen seine Freundin und das Kind auch da. Und es sind eigentlich mehr so diese Familienentwicklungen, also so wie im Neuen, Freundin und Bruder wollen ein Doppelhaus auf dem Hof bauen und er hat im entscheidenden Moment nicht laut genug Nein gesagt und jetzt ist halt da diese Baustelle und das bürgerliche Leben kommt näher und er versucht wieder irgendwie mit Minimalaufwand vielleicht doch noch rauszukommen und es mag vielleicht gelingen oder auch nicht. Und wir erzählen halt dann immer auch diese Geschichten mit, sei es der Weg dahin, ein Kind zu kriegen oder nicht, oder zwischen im letzten, der schon draußen ist, sind er und die Susi, seine Freundin, dann mal getrennt und wie sie sich dann doch wieder irgendwie zusammenraufen, ohne das jemals wirklich auszusprechen. Ja, es sind so diese privaten Hin und Hers und Auf und Abs und Vor- und Zurücks, die, glaube ich, viel vom Charme ausmachen. Und mit seinem Freund Rudi Birkenberger, mit dem er die Fälle ermittelt, das ist so, hat man immer das Gefühl eines alten Ehepaars, wenn die beiden unterwegs sind. Und Rudi ist eher so der zickig Dievenhafte, der aber unglaublich liebesbedürftig ist. Und scheinbar der Franz der einzige Mensch in seinem Leben ist, zu dem er ein engeres Verhältnis pflegt. Und deswegen ist er, obwohl der Franz ihn oft wirklich scheiße behandelt, immer wieder dabei, wenn es darum geht, einen neuen Fall zu lösen. Und meistens sind sie dann mit sich selber auch viel beschäftigt oder eher mit seiner Familie und alles greift ineinander. Also es ist eher so, es gibt immer sehr viel zu erzählen, weil der Franz hat dann auch noch ein gewisses Umfeld, ein soziales Umfeld mit seinen Freunden, wo dann immer irgendwas los ist. Und das entfaltet sich halt so alles und in der ganzen Breite und dann bahnt sich meistens so eine Lawine durch diesen Film an verschiedenen Geschichten, die nebeneinander herlaufen, dann wieder ineinander greifen, sich abwechseln und zum Schluss sich in irgendwas zusammenfügen und der Fall ist gelöst. Franz Leben hat sich meistens nach großem Tohuwabohu doch kaum geändert, obwohl es kurz so aussah, als müsste er jetzt einen großen neuen Schritt machen. Und es bleibt irgendwie immer fast alles beim Alten. So könnte man sagen. Wir erzählen mit viel Brimborium davon, dass sich in Franz Eberhofers Leben wenig ändert.
Würdest du es als Heimatfilm bezeichnen oder wie unterscheidet sich das da?
Ich finde, es ist immer echt schwierig, wenn man selber so eng drinnen hängt, da irgendwie eine Beschreibung zu machen. Natürlich, es spielt in Bayern. Der Akzent der Schauspieler ist bayerisch, auch wenn sie zum Teil aus Österreich kommen. Aber für den Nicht-Bayern, glaube ich, hört sich das alles ausreichend bayerisch an. Aber so dieses typisch klassisch klischeehafte Heimatfilmmäßige wie schöne Landschaften, Berge und so weiter, das glaube ich fällt alles aus, weil gerade die Ecke Niederbayerns jetzt nicht klassisch schön ist, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl ich auch selber aus der Gegend komme, aber sie schmeißt sich einen jetzt nicht so ran wie das bayerische Oberland, das Oberland so mit Alpenkulisse im Hintergrund und so weiter. Das gibt's da unten alles weniger. Und es ist eher einfacher und flacher und karger und Bauung ist meistens nicht so hübsch und für die Filme werden dann eher die noch unhübscheren Locations ausgesucht. Es ist selten herzig, schmerzig, schmalzig, würde ich jetzt mal sagen. Wir wollen das immer gerne umgehen, dass es jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, wenn Franz und Susi nach einer Trennung wieder zusammenfinden und zum zweiten Mal hintereinander besoffen im Bett gelandet sind, obwohl sie sich eigentlich offiziell getrennt haben, dann bestätigen sie sich immer wieder, nee, das war jetzt nur ein Ausrutscher, wir sind weiter getrennt, alles bleibt beim Alten, obwohl wir sehen, naja, vielleicht klappt es mit denen doch wieder. Also so diesen Kitsch versuchen wir auf breiter Linie zu vermeiden. Ich tue mich echt schwer, da eine vernünftige Einordnung vorzunehmen. Ich glaube, kannst du oder der andere Zuschauer besser.
Wo ist das Geheimnis von so einer Figur wie Franz Eberhofer? Also er ist ja sehr beliebt, die ganze Filmreihe ist extrem beliebt, kann man an der Stelle mal sagen, sehr erfolgreich, gerade in Süddeutschland. Und das beruht ja sicherlich hauptsächlich auf dieser Hauptfigur oder auf den Hauptfiguren. Was ist das Besondere an diesen Charakteren? Wir können da ja den Rudi auch mit einbeziehen oder Susi und Oma.
So wirklich weiß ich es natürlich auch nicht. Ich habe das Gefühl, so von dem, was Leute so erzählen oder was dann so erwähnt wird, ich glaube, dieses Familienleben spielt eine große Rolle, dass der Franz sehr mit seiner Familie verwoben ist, obwohl das nicht immer einfach ist. Zu seinem Bruder hat er eigentlich eine Hassliebe und schreibt es, glaube ich, eher unzutreffend, weil die mögen sich einfach nicht, wie das bei Geschwistern manchmal leider so ist. Der kann den nicht ausstehen und sein Bruder leidet da ganz schrecklich darunter. Aber seine Oma liebt ihn über alles und ist so die moralische Instanz in seinem Leben. Mit seinem Papa, der irgendwie die Zeit so ein bisschen verdrödelt und verkifft, hat er auch seine großen Probleme. Und mit seiner Freundin, der Susi, ist er auch oft genug im Clinch. Aber irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, stehen sie alle zueinander, raufen sich wieder zusammen. Er kann gut mit Kindern. Und er wird von Sebastian Betzel gespielt und er sieht halt entsprechend gut aus. Und hat so einen gewissen Grundcharme, auch wenn er so auf der neutralen Ebene, also ich habe heute mit Ed Herzog, mit dem Regisseur, wieder telefoniert, weil wir gerade am nächsten schreiben. Und da ging es dann auch wieder darum, dass er dann an einer Stelle wieder was macht. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, du, im ersten Moment stolper ich immer über so Dinge, weil wenn man das so liest, was er dann wieder macht, dann denkt man sich ja, so ein Arschloch. Aber aus Erfahrung wissen wir mittlerweile auch, irgendwie kommt diese Figur sogar mit Arschlochverhalten irgendwie durch. Irgendwie geht's. Woran es genau liegt, keine Ahnung. ich glaube auch, dass der Zuschauer mittlerweile so an, jetzt nehmen wir mal das Klischee der gebrochenen Figur her, aber so daran gewöhnt ist, dass man auch Leute irgendwie okay finden kann und mit denen mitgehen mag, wenn die jetzt nicht nur toll, 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 super toll sind, sondern auch Charakterzüge haben, wo man sagt, oh komm, es ist jetzt aber echt daneben, aber an einer anderen Stelle ist er dann wieder total okay und dann, ja, ist in dieser Familie eingebettet und dann überführt er dann doch irgendwelche Täter am Ende des Ganzen und sorgt für Gerechtigkeit und nimmt Autoritäten nicht ernst, was, glaube ich, Leute auch immer sehr schätzen. Und er ist witzig. Mhm. Es ist halt, also wenn man den Humor mag, und auch das kann ich jetzt wieder nur aus den Reaktionen des Publikums ablesen, weil, keine Ahnung, mit dem Buch, du weißt ja, man beschäftigt sich ja dann x-mal und liest jede Pointe x-mal und weiß dann natürlich nach dem dritten Mal auch nicht mehr, warum die jetzt wirklich witzig war. Aber im Publikum oder im richtigen Publikum schmeißen sich die Leute weg. Und ich glaube, da ist man dann auch entsprechend offen und mag die Leute dann auch, über die man lachen kann. Mhm. Und bei Rudi ist es ja auch so, das ist ein wahnsinnig narzisstischer, dievenhafter Typ, der jetzt per se auf dem Papier mal gar nicht so extrem sympathisch ist. Aber Simon Schwarz spielt den halt wunderbar und bringt da aber auch immer so eine, diese Bedürftigkeit hat dann immer auch eine gewisse Not, wie auch bei Franz Bruder, mit dem er immer im Clinch ist, der hat auch immer so eine Not. Man sieht so bei jedem, bei jeder Figur, glaube ich, immer so auch eine gewisse Zerrissenheit und aber auch dieser alltägliche Kampf immer darum, irgendwie durchzukommen. Und Situationen sind halt immer nicht so ideal und da muss man sich halt irgendwie durchwursteln. Und da gibt halt jeder sein Bestes und jeder hat seine Grenzen und jeder stößt an seine Grenzen. Und ich glaube, da erkennen sich die Leute auch schnell wieder, weil das kennen wir von uns ja auch alle, dass man immer irgendwie natürlich Ideale hat und natürlich Idealvorstellungen hat, aber ganz praktisch, ja, man ist halt mal mit Menschen zusammen und die haben halt ihre ganz tollen Seiten und Seiten, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Wunschzettel gehabt hätte, aber mein Gott, so ist halt das Paket.
Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich mit einem das Erfolgsgeheimnis von diesen Figuren sein könnte, dass einerseits sind sie tollpatschig oder ungeschickt oft oder benehmen sich daneben, auch manchmal ungenießbar und dennoch sind sie im nächsten Moment auch wieder sehr charmant und oder kriegen Sachen auch ganz erstaunlich wieder hin und Eberhofer löst den Fall oder kommt auf die richtige Fährte, ist dann manchmal auch sehr schlagfertig in den Dialogen. Also man erkennt sich irgendwo vielleicht selber in den Schwächen wieder, aber gleichzeitig auch in der Hoffnung, es dann auch gut zu machen.
Ja, bei den Krimis habe ich ja den Verdacht, dass die Leute das sehr schätzen, dass es nicht so die klassische Tatortmechanik ist von gewieften Ermittlern, die sich voll reinhauen und dann irgendwie ihr ganzes Handwerkszeug auspacken und schlau kombinieren und irgendwann den Täter stellen. Es ist bei uns, glaube ich, oft dieser Charme, dass diese beiden Ermittler zwar schon einen gewissen Riecher dafür haben und was ahnen, bei uns ist es ja oft genug so, da passiert ein Mord und dann ermittelt der Franz halt gerne mal, früher war die übliche Mechanik, sein Vorgesetzter sagt, nee, das war ein Unfall und er hat mehr aus Trotz ermittelt, um dann das rauszufinden. Und oft genug ist es ja dann so, dass sie zwar dann schon so ein Gefühl haben, wie sie diesen Fall jetzt lösen könnten, aber dann haben sie sich halt einen Gedanken zu wenig gemacht. Und dann klappt halt wieder irgendwas nicht. Und dann passiert halt wieder das und irgendwas anderes kommt dazwischen. Aber sie stolpern halt dann irgendwie Richtung Lösung oder irgendjemand anderer macht dann hinten letztendlich den Sack zu. Aber sie waren immerhin nah genug dran, dass es schon auch ihr Verdienst war, diesen Täter zu überführen. Und das finde ich persönlich hat einfach einen großen Charme. Also das mag ich total gern, Das mag ich einfach sehr, sehr gern. So dieses der Lösung entgegenstolpern.
Gibt es für dich auch einen spezifisch bayerischen Humor, der da drin steckt? Ist das was besonders Bayerisches auch? Oder könnte das woanders auch sein?
Es könnte, glaube ich, in Österreich sofort auch sein. Da wäre es wahrscheinlich noch schwärzer. Ansonsten, warum nicht? Also ich glaube, es ist ein eher ländlicher Humor dahingehend, weil die Figuren halt vom Land sind, so ganz banal. Und weil man da halt sehr schnell so in dieser Umgebung drinnen ist, dass man irgendwie, da findet man eine Leiche und dann hat die sehr schnell mal Beziehungen zu Leuten, die man kennt. Was finde ich immer der gewisse Charme von so Fällen ist, die am Land spielen. Das, glaube ich, ist was Spezielles. Aber die könnten wahrscheinlich genauso gut irgendwo in Niedersachsen spielen. Oder, um das Klischee zu bemühen, sogar in Ostfriesland. Da wären die Leute vielleicht noch ein Tick maulfauler. Aber so sehr unterscheidet sich das Leben ja dann doch auch nicht. Ist mein Gefühl, keine Ahnung.
An was arbeitet ihr, wenn ihr jetzt gemeinsam wieder das nächste Buch entwickelt? An was arbeitet ihr vornehmlich? Also gehen auch viele Überlegungen tatsächlich in den Kriminalfall rein? Oder denkt ihr in erster Linie über Charakterentwicklungen oder Charakterkonflikte nach? Wo ist da der Fokus für euch?
Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Geschichte in der Romanvorlage von der Rita Falk läuft. Wir nehmen eigentlich immer den Fall her, den die Rita im Roman erzählt. Ritas Romane erstrecken sich meistens so über einen Zeitraum von einem halben bis dreiviertel Jahr. Das heißt, wir sind dann eh schon immer gezwungen, den Fall so zu komprimieren, zu verdichten, dass er sich in diesen gefühlten 1, 2, 3 Wochen der Filmzeit irgendwie erzählen lässt. Dadurch fallen dann gewisse Dinge schon weg. Also es ist eher meistens ein Verkürzen der Fälle. Dann ist es so eine Mischung aus, wie können wir das, was im Roman ist, erzählen mit filmischen Mitteln, wo wir halt dann Dinge manchmal ein bisschen anders anpacken müssen, auch wie die Milieus dann ausgestattet sind, ob wir dann, keine Ahnung, Ermittlungsschritte, die im Roman viel länger dauern, weil da einfach viel mehr Zeit dafür ist, dass wir die prägnanter irgendwie erzählen und dadurch einfach auf ein anderes Motiv noch kommen. Die Romane sind auch etwas anekdotischer erzählt, was jetzt keine Frage von gut oder schlecht ist, sondern einfach nur anders. Und im Roman geht es ja alles ganz gut. Und genau, und wir das halt deswegen einfach irgendwie zusammenpacken müssen und dann manchmal entstehen aus 3 Romanszenen eine Filmszene, aber die dann verdichtet. Es hängt dann ein bisschen davon ab, wie viel Privatleben dann auch im Roman angerissen ist, beziehungsweise da die Filme ja so ein gewisses Eigenleben auch entwickelt haben, das jetzt sich nicht total von den Romanen entfernt hat, aber so in Nuancen etwas anders ist, was jetzt irgendwie im Film jetzt anstünde, was wir erzählen müssten. Wo wir dann zum Teil im Roman nichts dazu finden, weil sich die Rita die Freiheit genommen hat, eine Figur halt mehr so, was man im Roman ja super machen kann, die ist halt zwar immer da und kommt auch vor, aber die hat keinen eigenen klassischen Spannungsbogen. Und wir dann uns oft einen Spannungsbogen für die überlegen müssen, weil wir halt im Film einfach dramatisch erzählen müssen. Es hilft ja nicht. Und wenn wir dann auf der privaten Ebene viel zu erzählen haben, weil Franz und Susi jetzt endlich heiraten wollen, wir dann einfach für diese 1,5 Stunden, die der Film halt dauert, dann oft aus dem Krimi-Stoff rausräumen müssen, um den Platz für den privaten Teil zu haben. Jetzt im Aktuellen ist es so, dass wir wieder relativ viel Fall haben, Also aktuellen, den wir gerade schreiben. Der aktuelle, der jetzt ins Kino kommen wird, haben wir relativ viel privat, weil da der Fall zum Teil privat ein bisschen eingebunden ist und wir aber auch sehr viel angeregt durch den Roman, was die Rita alles erzählt hat, da sehr viel zu erzählen haben. Ein Haus wird gebaut, wie ich vorher schon erzählt habe. Dann ein Familienmitglied wird schwer krank und stirbt auch. Und solche Sachen. Und das muss man ja alles einigermaßen adäquat erzählen, damit es auch im Idealfall eine gewisse emotionale Tiefe kriegt. Da war es dann so, dass wir den Fall, der im Roman viel ausführlicher ist, etwas verdichten mussten, damit wir alles unterkriegen. Aber, um deine Ausgangsfrage zu beantworten, wir fangen eigentlich immer damit an, uns den Fall vorzunehmen und zu überlegen, wie wir den filmgerecht hinkriegen. Weil der Fall einfach so dieses mechanische Rückgrat des Films einfach ist, ganz praktisch. Und er uns auch die Freiheit gibt, dann private Stränge irgendwie zu erzählen und uns das Ganze doch nicht irgendwie zwischen den Fingern irgendwie durchläuft oder uns zu entgleiten droht. Ist so mein Gefühl. Vielleicht lügen wir uns da auch in die eigene Tasche, ich weiß es nicht. Aber wir haben so das Gefühl, das ist so ein sehr solides Rückgrat und daran kann man vieles aufhängen. Und dann die nächste Überlegung ist meistens, ja, was ist denn so auf der privatmenschlichen Ebene das? Also jetzt in dem Film, der jetzt ins Kino kommen wird, wann auch immer, in Kaiserschmarrn-Drama, war dann so die Überlegung, okay, Franz, Rudi, was könnten wir denn über die erzählen? Und wir haben uns eben dann überlegt, dass Rudi zu Beginn des Films nach einem Unfall, der quasi im Off oder in der Rückblende passiert, im Rollstuhl sitzt und glaubt nicht mehr gehen zu können. Wobei der behandelnde Arzt sagt, nee, psychosomatisch, eigentlich müsstet ihr wieder gehen können. Und Franz dann eigentlich während des Films das Problem hat, den Rudi jetzt zum Ermitteln mitzunehmen, eher so als guter Freund, der ihn aufmuntern will und dann aber vom Rudi total genervt ist, weil der dem Franz die ganze Zeit Vorwürfe macht. Du bist schuld daran, dass ich im Rollstuhl sitze und er sich die ganze Zeit denkt, du sitzt gar nicht, du bildest es nur ein, du bist hier wieder mal auf einem komischen Trip. Und er eigentlich so ein bisschen Therapie mit ihm machen will und der es ihm aber echt schwer macht. Und das war, also in dem Falle, das haben wir uns dann jetzt wirklich neu überlegt, weil der Unfall kam vor, aber im Roman davor, und das war aber ein Roman, den wir übersprungen hatten, weil die Rita zweimal Romane hatte mit so Cliffhanger in der Mitte, größeren. Und das war dann irgendwie für die Filme so ein bisschen unpraktisch, haben wir dann festgestellt. Und dann, darum haben wir dann insgesamt mal zwei übersprungen und dann haben wir im Prinzip die Vorgeschichte aus dem anderen genommen und die einfach noch größer gemacht, weil wir einfach natürlich mit ein Bild dafür gebraucht haben, wie der Rudi darunter leidet. Und ja, da muss man halt sich dann für einen Film irgendwas suchen und dann ist es auf das rausgelaufen. Und das war aber dann auch so, okay, dann machen wir das und dann machen wir das aber auch entsprechend groß und intensiv und emotional. Und dann im nächsten Schritt überlegen wir, ja, okay, wir haben ja mittlerweile ein Riesenensemble, wo das Publikum ja auch erwartet, ja, wir wollen natürlich auch die Freunde erzählt kriegen, wir wollen den Flötzinger sehen, wir wollen den Metzger Simmerl sehen, wir wollen den Bruder sehen. Und ja, was könnte man denn mit denen erzählen? Was passiert? Okay, wir wissen schon mal, das ist der Fall, ein Haus soll gebaut werden, da ist eh der Bruder dabei, die Susi auch. Was kann denn da noch passieren? Okay, der Papa, was könnte man mit dem jetzt noch erzählen, dass das auch mit dem Haus oder vielleicht mit dem Fall oder so zu tun hat? Ja, okay, der ist vielleicht nicht so damit einverstanden als alter Hippie, dass die jetzt so ein Zweifamilienhaus auf seinen schönen runtergerockten Bauernhof hinstellen, also dass der in Opposition geht. Und da müssen wir uns zum Teil halt Dinge entweder neu überlegen oder Dinge im Roman nehmen und was im Roman vielleicht nur ein Teil der Figur in diesem Roman ist, was die erlebt, dann nehmen und aufblasen oder uns ganz neu überlegen, je nachdem, was wir brauchen, damit das alles irgendwie ineinander greifen kann. Und es ist dann auch oft viel ausprobieren. Also es ist echt oft viel ausprobieren mit mal dieser Weg oder dieser Weg und so das mit dem das passieren, oh, es wird aber zu kompliziert, oh, vielleicht doch lieber das.
Wie sieht denn dann die Zusammenarbeit mit der Rita Falk, mit der Romanautorin aus? Gibt sie euch völlig freie Hand, was ihr machen könnt oder konsultiert ihr sie auch gelegentlich?
Wir konsultieren sie gelegentlich gerne zum Thema: Rita, du bist jetzt meistens schon mindestens einen Roman voraus. Wie geht's denn im nächsten, an dem du gerade arbeitest, zum Beispiel in dem und dem Bereich überhaupt weiter? Nicht, dass wir uns jetzt im Film in eine Ecke manövrieren, wo sie dann sagt, ja, netter Versuch, aber in meinem nächsten Roman ist es aber so und so. Solche Dinge. Sie liest eine frühe Drehbuchfassung und sie liest dann nochmal die Drehfassung und macht ihre Anmerkungen, wobei die Arbeit von allergrößtem Vertrauen auf allen Seiten geprägt ist. Und ich glaube, wir alle wissen und schätzen, was wir aneinander haben. Und die Rita ist da auch, sie ist sehr glücklich mit den Filmen, glaube ich, und entsprechend sie uns auch die Freiheit, weil sie aber auch weiß, wir nehmen ihre Figuren ernst und wir treiben kein Schindluder mit denen, wir mögen die alle und wir meinen es immer gut mit denen. Und wenn ihr dann mal auffällt, keine Ahnung, ah Mensch, bei Lesungen kommt aber diese Szene, die ihr jetzt weggelassen habt, echt immer wahnsinnig gut an, dann sagen wir, ja okay, dann bauen wir die wieder ein. Warum nicht? Oder wenn sie dann noch eine Idee zu irgendwas hat, klar, immer her damit.
Die Romane von ihr, die leben ja, finde ich, auch durch so einen sehr speziellen Blickwinkel und durch so einen Tonfall. Die sind ja auch aus der Sicht von dem Franz Eberhofer geschrieben und der hat ja in seinen Gedanken immer so eine etwas despektierliche Art, die Dinge zu kommentieren oder zu betrachten. Und also das wurde ja auch als Lakonik von den Kritikern meistens bezeichnet und so. Was müsst ihr tun, um diesen Tonfall, ihr könnt ja nicht aus dem Inneren der Figur raus erzählen im Film, wie geht das, diesen Tonfall auf ein ganzes Figurenensemble auszuweiten?
Ich glaube, die Erzählhaltung bei uns ist schon... Ich weiß nicht, ob lakonisch das richtige Wort ist. Zum Teil sicher schon. Also im Sinne von das große Gefühl kommt ganz selten mit Feuerwerk und Glitzer daher. Sondern das unterlaufen wir ganz gerne. Auch große Pläne scheitern gerne an Banalitäten. Leute haben oft merkwürdige Probleme. Das ganze Ensemble, es laufen wenig klassisch hübsche Figuren rum, die irgendwelche raffinierten Dinge tun oder die besonders schlau wären. Es ist alles so normal. Nichts ist irgendwie fancy. Oder wenn es ist, dann ist es so unpassend. Es ist so eine Welt, wenn du mit dem Porsche Cayenne aufschlägst, dann lachen alle über dich und keiner sagt, der hat's geschafft. So gesehen glaube ich, ja, ist es lakonisch. Es wird auch nie so ganz ernsthaft. Also es geht um ernsthafte Dinge. Und wenn jemand stirbt, dann nehmen wir das schon ernst. Aber dann passiert halt kurz drauf was eher Komisches, das aber im Idealfall trotzdem in die Tragik reinpasst.
Ja, und ich finde, es geht so über alle Figuren hinweg auch so diese Mischung aus irgendwo manchmal ein bisschen dusselig, aber dann gleichzeitig wieder sehr schlagfertig. Also es können eigentlich fast alle Figuren aus dem Ensemble können dann überraschende Sprüche mal raushauen. wo du dann lachen musst?
Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ich kann nur sagen, wir alle, die an den Filmen arbeiten, bemühen uns ernsthaft darum, keine dieser Figuren zu verraten. Selbst wenn die totalen Schmarrn machen. Also jemand wie der Flötzinger, der am Anfang mit seiner Sucht nach weiblicher Anerkennung dauernd auf die Schnauze gefallen ist und mittlerweile eigentlich sein ganzes Leben ziemlich an die Wand gefahren hat und eigentlich eine total arme Wurst ist, wir nehmen den schon ernst in seinem ganzen Bemühen, auch wenn er von Fettnapf zu Fettnapf stolpert und immer wieder irgendeinen Schmarrn macht. Aber wir lieben die alle.
Wie sieht eure Zusammenarbeit aus? Also du hast ja die meisten der Bücher, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Ed Herzogs, der die Regie macht, zusammengeschrieben. Zumindest habt ihr gemeinsame Credits. Wie sieht da eure Zusammenarbeit konkret aus?
Es beginnt damit, jeder liest den Roman. Kerstin Schmidbauer, die Produzentin, ist da auch sehr eng involviert. Wir lesen alle den Roman und dann reden wir meistens so unser Erstgespräch zu dritt. Okay, was hat jedem gefallen? Wie passt es jetzt für einen Film, für den nächsten Film? Wo müssen wir uns vom Roman vielleicht ein bisschen wegbewegen oder wo, bei welchen Dingen aus dem Roman legen wir jetzt eigentlich dieses Mal den Fokus drauf? Ja, und dann wühlen wir uns halt so rein und dann ist es meistens so, Ed und ich schreiben dann mal so eine erste Outline, wie das so laufen könnte. Kerstin liest, gibt ihre Rückmeldungen, wir schreiben weiter. Und dann beginnen wir eigentlich immer relativ früh schon mit dem Drehbuch, einfach auch um reinzukommen, wie sich das alles anfühlt, auch die neuen Figuren sich mal zu erschreiben, weil die Latte liegt so hoch. Wir haben mittlerweile ein Ensemble von keine Ahnung wie viel Figuren, die jetzt 7 Filme schon lang sich entwickeln konnten und irgendwie Fleisch ansetzen konnten und irgendwie auch von den Schauspielern so ganz wunderbar zum Leben erweckt wurden. Und wir haben die Stimmen alle im Ohr und es gibt Figuren, da fallen einem sofort wieder x Sachen ein, was denen jetzt Schönes passieren könnte und wie die damit umgehen könnten. Und dann ist es oft so, die neuen Figuren, die dazukommen, die sind am Anfang so wahnsinnig blass, weil klar, es gibt noch keine Besetzung dafür und sie leben jetzt nur mal auf dem Papier. Und das ist dann oft so überraschend viel Arbeit, das uns immer wieder, also jetzt gerade beim Aktuellen, an dem wir schreiben, ist so, da gibt's irgendwie 2 neue Figuren, die etwas prominenter vorkommen und so. Dann schreibt man so erste Versionen und dann so, okay, aber irgendwie können sie mit den anderen echt noch nicht mithalten, so an Farbigkeit. Und dann erarbeiten wir uns das auch so.
Geht ja in Vorstellungen im Kino und versucht zu analysieren, welche Gags am besten funktionieren, welche vielleicht nicht so funktionieren beim Publikum. Versucht ihr das sozusagen zu optimieren, indem ihr richtig das Publikum beobachtet?
Ich nicht. Ich bin in der Premiere meistens, aber das ist eher ein sehr wohlgesonnenes Premierenpublikum. Wo ich noch nicht war, was aber echt immer toll sein muss, es gibt so eine spezielle Vorführung für die Kinobetreiber. Und ich glaube, von der Konstantin Film sitzt da jemand drin und ich krieg dann nur immer nach dieser Vorstellung die Rückmeldung, der war wieder drinnen und hat Lacher gezählt und dieses Mal waren so und so viel und es sind echt immer beeindruckende Zahlen und ich denke mir jedes Mal, Mist, ich musste jetzt echt mal hingehen und mir das anschauen. Ich bin nicht so der Typ dafür, weil ich auch ein ganz ein schlechter Zuschauer für Dinge bin, an denen ich größer beteiligt war. Also so diese Rohschnittabnahme, in der ich drin sitze, das ist echt immer, ich kann nachher echt immer sehr wenig dazu sagen, weil ich so im technisch beobachtenden Denken drin bin, so, ah ja, okay, ah, da hat er gekürzt oder da haben sie gekürzt, ah, da haben sie umgestellt, ah, warum, ah, wahrscheinlich deswegen, und so diesen Dialog führe ich die ganze Zeit innerlich. Und wenn ich dann nachher gefragt werde, ja, und wie fandst du dann, die wissen es mittlerweile eh schon alle, dass ich da wenig zum Brauchen bin, so für den allerersten Eindruck. Ich brauchte immer so eine Zeit lang und ist dann auch oft so, ich persönlich habe kein Gefühl mehr für die Pointe. Also ich weiß, es war geplant, dass es eine ist. Ich höre die, wenn mit Publikum auch lachen, wenn ich allein drin sitze, lache ich nicht, aber ja, das ist echt so komisch, wenn man zu nah in was mit was verwoben ist oder zu wenig Distanz hat. Geht mir so.
Ja, soweit dein Gespräch mit Stefan Beetz, dem Autor von Kaiserschmarrndrama. Das ist ja die Reihe, ein Teil der Reihe, die vor allen Dingen südlich des Weißwurst-Äquators große Aufmerksamkeit erringt und errungen hat. Und wer auch mal nördlich des Weißwurst-Äquators da reingehen will, muss natürlich aufpassen. In so vielen Kinos läuft das nicht im Norden. Aber trotzdem, wer im Süden ist, kann da auf jeden Fall reingehen. Viel Spaß wünschen wir Ihnen in diesem Sinne. Alles Gute, bis zur nächsten Sendung.